Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts US-Wahlen 2020. Wir haben sehr lange nicht aufgenommen, aber umso mehr haben wir euch heute zu erzählen. Aber erstmal begrüße ich den heute neben mir sitzenden Podcast-Partner. Hallo Moritz.
Hallo Fabian, ich freue mich. Endlich sitzen wir hier wieder zusammen und nehmen auf. Aber wie du schon gesagt hast, das ist jetzt glaube ich 6, 7 Wochen her.
Es ist, ich glaube, Anfang Mai haben wir tatsächlich zuletzt aufgenommen, aber jetzt kann man natürlich sagen, es liegt so ein bisschen an uns. Wir haben auch, muss man vielleicht zur vollen Transparenz auch mal eingestehen, ist aus der Ferne versucht, seit wir nicht mehr zusammen wohnen, das zu regeln, aber das sind wir leider technisch nicht so fähig. Und heute sitzen wir wieder in einem Aufnahmestudio und dann kann man auch wieder was machen.
Wie ist das? Haben wir viel verpasst in den letzten 6 Wochen?
Das kommt uns ein bisschen zugute. Wir hatten jetzt auch nicht den schlimmsten Druck, denn genauso wie eigentlich hier podcast-technisch nichts passiert ist, könnte man zumindest das auch so sehen und sagen, im Wahlkampf ist auch nicht viel passiert.
Nee, Joe Biden ist schuld, dass wir hier nicht aufnehmen.
Joe Biden ist schuld, dass wir nicht aufnehmen, denn der Mann sitzt weiter fest in seinem Keller.
Was ja erstmal ganz sinnvoll ist, der ist glaube ich 77 oder 78, es ist mitten in der während der Corona-Pandemie, da ist das nicht verkehrt, wenn er daheim bleibt und keinen Wahlkampf führt.
Gerade wenn man wie in den USA täglich 55.000, 60.000 neue Fälle hat, da wäre so ein Joe Biden auch mal ganz schnell
da
dran.
Nee, da muss er aufpassen. Ich hoffe, er ist gut geschützt. Auf jeden Fall macht er Wahlkampf aus dem Keller mit seinem Livestream, ist auch oftmals zugeschaltet zu irgendwelchen Fernsehsendungen, gibt Interviews, lässt vor allem viele Leute für sich sprechen. Aber so richtig Wahlkampfstimmung ist natürlich nicht.
Wahlkampfstimmung ist überhaupt nicht, wenn man das mal versucht irgendwie zu erzählen, dass in 5 Monaten oder weniger als 5 Monaten Wahl ist. Da kann man sich schon mal ein bisschen fragen. Also es ist nicht der US-Wahlkampf, den man kennt. Aber gut, das wussten jetzt auch schon seit einer Weile alle. Und man muss ja auch dazu sagen, obwohl er der Herausforderer ist und eigentlich nicht so richtig Wahlkampf machen kann, ganz so schlecht läuft es nicht.
Ja, das ist tatsächlich interessant, denn normalerweise ist er so kurz vor der Wahl. Der Herausforderer macht keinen richtigen Wahlkampf. Das ist ja eigentlich eine gemachte Wiese für den Amtsinhaber. Doch der stellt sich so dumm an in der Corona-Krise, Donald Trump, dass Joe Biden eigentlich nichts anderes machen muss, als ihm, als Trump dabei zuzuschauen, wie der sich selbst zerlegt.
Es ist aber ja auch mal schön zu sehen, wenn einer von der, in Anführungsstrichen, richtigen Seite es mal schafft, wenn sich die andere Seite gerade selbst zerstört, einfach mal die Fresse zu halten. Und nicht durch irgendwelche dummen Fehler einfach sich runterzuziehen, völlig grundlos.
Jetzt ist es natürlich auch relativ einfach, sich nicht durch irgendwelche dummen Fehler runterzuziehen, wenn die Umfragen quasi sagen, der führt überall und zwar deutlich.
Das stimmt, das ist ganz spannend. Der hat ja teilweise wirklich 2-stellige Führungswerte gegenüber Donald Trump. Und was ja eigentlich das Entscheidende ist, eben nicht nur im nationalen Trend, der ja, wie wir jetzt seit einigen Wahlen auch wissen, am Ende total egal ist, denn wenn du die meisten Leute hast, heißt es noch lange nicht, dass du die Wahl dort gewinnst. Aber er hat eben auch in einigen Bundesstaaten, die Swing States sind und sogar in republikanischen Staaten inzwischen eine Mehrheit.
Und die Biden-Kampagne überlegt jetzt eben, nicht nur auf die sicheren Staaten und auf die Swing States zu gehen, sondern eben auch Staaten, die dieses Mal erst zu einem Swing State werden könnten.
Wenn Joe Biden am Ende in Texas tatsächlich gewinnen sollte, dann Hut ab.
Ja, dann wäre eine Legende.
Also das muss man auch erstmal schaffen. Aber ja, die Kampagne denkt darüber nach. Natürlich ist das eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, denn man hat nur so und so viel Geld, Menschen und Zeit zur Verfügung. Und dann sich zu überlegen, man geht eben nicht nur darauf, dass man diese Mindestzahl des Electoral Colleges holt, um am Ende die Wahl zu gewinnen, sondern dass man versucht, diesen Weg zu den entscheidenden Stimmen aufzusplitten und sagt, gut, wenn irgendwie jetzt Ohio nicht klappen sollte, haben wir dafür noch Texas in petto. Das kann natürlich aufgehen. Das kann aber auch dazu führen, dass du am Ende beide knapp verlierst, weil du eben zum Beispiel in Ohio nicht genug gemacht hast. Also es ist eine sehr gefährliche Strategie, aber eigentlich genau das, was gerade in der Kampagne passiert.
Wir sind jetzt hier natürlich weit weg, aber hast du eine persönliche Meinung? Was würdest du machen? Gehst du auf Nummer sicher oder würdest du das mal riskieren und eben diese Swing States, die normalerweise nicht den Demokraten zugesprochen werden, da auch ein bisschen Wahlkampf zu machen?
Ich glaube, das lohnt sich, wenn, dann nur, wenn du richtig Wahlkampf machst. Also dann musst du auch wirklich das Ziel haben, du gehst damit richtig Geld rein und versuchst das zu holen, weil das so ein bisschen zu bespielen in der Hoffnung, das klappt, das wird nicht funktionieren. Dafür hat auch die Trump-Kampagne dann am Ende doch zu viel finanzielle Mittel, um sich diese Staaten zu holen. Nur kann ich mir schon vorstellen, dass genau wie sich es eigentlich andersrum in 2016 gezeigt hat, Donald Trump Chancen hatte in Bezirken, in denen eigentlich die Demokraten sicher waren, das holen wir auf jeden Fall, gar kein Problem, da machen wir gar keinen Wahlkampf. Genauso kann ich mir das diesmal andersrum vorstellen. Und deswegen finde ich, ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich nicht verkehrt zu gucken, wo haben wir denn Chancen, auf diese 280 Stimmen zu kommen. Denn wenn du am Ende tatsächlich eine deiner Gebiete verlierst, die du normalerweise immer holst, dann hast du so irgendwie noch was im Petto, wo du eine Chance hast. Und daher finde ich das sehr überzeugend zu sagen, ein bisschen aufsplitten macht schon Sinn, denn wenn du am Ende nur darauf gehst, einen einzigen Königsweg zu haben und der geht schief, dann stehst du am Ende blöd da. Und man muss natürlich auch sagen, der Biden-Kampagne kommt gerade zugute, dass sie richtig viel Geld sammeln.
So ist es. Ich glaube, in den letzten Monaten auch jeweils mehr als Donald Trump. Der hat natürlich immer noch den riesen Vorteil, dass der letztes Jahr schon so viel Kohle eingesammelt hat, dass der da immer noch weit vor der Biden-Kampagne liegt. Aber es ist natürlich auch so, dass, wie du eben schon gesagt hast, ein 78-Jähriger kann im Wahlkampf nicht gleichzeitig an jedem Ort sein. Und auch nicht so viele Termine wahrnehmen wie damals zum Beispiel Obama. Biden hat es geschafft, ein so großes Wahlkampfteam jetzt aufzubauen und auch von so vielen prominenten Demokraten unterstützt zu werden, dass das eben mittlerweile gar nicht mehr nur er ist, sondern Obama wird Wahlkampf machen. Clinton habe ich jetzt gesehen beim Online-Fundraiser. Also da sind jetzt ja alle mit an Bord. Da kann quasi
Bill oder Hillary?
Das war Hillary, zum Glück. Ich glaube, sonst könnte es tatsächlich nochmal knapp werden. Bill sollte sich da raushalten. Aber das heißt, auch alle prominenten Demokraten sind jetzt auf Bidens Board und die können sich jetzt natürlich anpassen, wo sie jeweils beliebt sind, macht dann derjenige mal Wahlkampf oder diejenige und so wird Biden dann auch sehr entlastet und dann hast du natürlich recht, dann könnte diese Strategie schon aufgehen.
Und ich glaube, da muss nur immer klar bleiben, das Ziel ist nicht, möglichst viele dieser Stimmen zu holen, sondern das Ziel sind und bleiben die 280. Nur der Weg dahin, der kann halt unterschiedlich sein. Aber der einzige Grund, dass Joe Biden gerade auch in den Umfragen so gut dasteht und zum Beispiel zu den Zeiten vor der Corona-Krise seine Führung auf Donald Trump ich glaube, teilweise 4 Punkte, 5 Punkte ausgebaut hat, liegt eigentlich ja hauptsächlich nicht an Joe Biden, sondern liegt daran, dass Donald Trump, wie man auch hier zu Genüge mitkriegt, ein katastrophales und verheerendes Bild abgibt und diese Krise komplett in den Sand setzt.
Zynisch gesprochen spielt Corona gerade zumindest den Wahlkampfambitionen von Joe Biden richtig in die Karten, denn Trump übertrifft sich ja mit einem Schwachsinn nach dem anderen. Ich glaube, jetzt hat er sogar seine erste Rallye wieder gehalten vor mehreren tausend Menschen, über 10.000. In Tulsa, das ist glaube ich in Oklahoma, eigentlich ein sicherer Trump-Staat, da hat man dann auch schon gesehen, er muss da jetzt hin und auch nochmal unter seinen Leuten Stimmung machen. Allerdings ging das natürlich medial komplett in die Hose.
Da war er ganz unglücklich. Da möchte man ihn ja fast in den Arm nehmen. Also natürlich nicht, ne? Aber.
Und da ist doch auch was sehr Interessantes passiert, denn die Kampagne hatte doch vorher angekündigt, sie haben Millionen Zusagen oder
Anfragen bekommen.
Genau.
Ja, sie haben Millionen Anfragen bekommen, hat die Kampagne vorher veröffentlicht und daran würde man ja sehen, dass die ganzen Linken und Fake News Kritiker, die immer sagen würden, diese Rallyes dürften gar nicht stattfinden wegen Corona, doch alle Quatsch erzählen würden, was ich schon auch eine interessante Schlussfolgerung finde, aber gut. Das Ganze war dann leider, wie Trump selbst sagen würde, a hoax, denn diese Millionen Anfragen kamen nicht von interessierten Trump-Supportern, sondern waren ein interessantes Gemisch aus K-Pop-Anhängern, also Anhängern eines relativ neu entstandenen Musikgenres. Wer sich es noch nicht angehört hat, bleibt einfach dabei. Aber das muss ja jeder selber wissen. Und TikTokern und TikTokerinnen. Das heißt, hier hat die Generation Z, wie man so schön sagt, also die neue Generation, hat übernommen und hat über ihre Online-Tools, die sie besser verstehen als jetzt zum Beispiel ich, haben sie es geschafft, dass sie der Trump-Kampagne vorgaukeln konnten, dass eben 1 Million Anfragen waren. Sie haben dadurch nicht Tickets anderen Leuten weggenommen oder irgendwelche Tickets gekauft, aber die Trump-Kampagne ging halt raus und erzählte was von 1 Million Leute, die Tickets will. Am Ende war die Halle fast leer.
Da sieht man kann also auch, wenn man noch kein Wahlrecht hat, dennoch großen Einfluss auf so eine Kampagne nehmen.
Dennoch, ganz spannend, in Tulsa sind seit dieser Rallye die Corona-Zahlen mal wieder explodiert. Und jetzt gibt es schon die ersten Bezüge, die hergestellt werden, wo gesagt wird, naja, wir haben jetzt irgendwie plötzlich hier 500 Infizierte, die davor noch nicht waren, also mehr als wir davor dieser Rallye hatten. Das könnte ja durchaus daran liegen.
Der Schluss liegt nahe, das muss man jetzt vielleicht nochmal genau nachvollziehen, ob das dann wirklich daran liegt, aber klar.
Es ist auf jeden Fall, es ist sehr schwierig und Trump merkt man an, er hat nicht so richtig Bock, er gibt nur noch genervte Interviews, er ist wirklich nur noch in seinem, also ich meine, seit er eigentlich angetreten ist, gibt er genervte Interviews und hat irgendwie nicht durchgehend Spaß, aber so vom Gefühl her merkt man einfach, gerade macht er auch bei seinen eigenen Leuten wenig Punkte, also so richtig überzeugen kann er auch die gerade nicht.
Da war dieses Interview auf Fox News mit Sean Hannity. Die sind ja eigentlich Best Buddies, weil Sean Hannity wirklich journalistisch keine Fragen stellt, sondern ihm eigentlich nur helfen will, wieder ins Amt zu kommen. Und er stellt ihm die sehr dankbare Frage, was er denn machen möchte in seiner zweiten Amtszeit. Und Trump kann nicht wirklich antworten.
Der Mann hat keine Agenda. Wenn man mal auf die Homepage von Donald Trump geht oder der Trump-Campaign, dort sind keine inhaltlichen Punkte. Es gibt keinen inhaltlichen Grund, mit dem Trump wirbt, gewählt zu werden. Also es gibt noch nicht mal mehr eine Mauer in Mexiko. Ja, es gibt gar nichts. Es gibt einfach gar nichts, was er machen möchte, außer dass Donald Trump Präsident bleibt. Und das kann reichen, aber ich finde es schon dünn. Also ich finde, man könnte zumindest auch als republikanische Kampagne irgendwie sagen, ey Leute, lasst uns doch hier 5 inhaltliche Punkte machen. Im Notfall sagen wir halt, wir wollen die Steuern wieder runtersetzen. Also es ist ja auch, das ist ja jetzt nicht zu viel verlangt.
Ja. Aber das ist ja auch interessant, dass einige Senatoren und Senatorinnen jetzt zumindest ein bisschen auf Abstand gehen. Also einige Senatoren der Republikanischen Partei, die sich jetzt nicht mehr direkt mit ihm in ihrem State zeigen wollen, beziehungsweise so Interviews geben, in denen sie zumindest das Ganze etwas differenzierter sehen. Denn Trump hat ja auch letzte Woche am Independence Day eine Rede am Mount Rushmore gehalten, wie man sie vorher eigentlich noch nie gehört hat. Das war reine Spaltung, der versucht nicht mal irgendwie das Land zusammenzuführen. Und das war schon ziemlich, ziemlich erschreckend und wurde danach auch in den Medien zerrissen.
Das waren schockierende Bilder auch, weil man natürlich das Ganze drumherum noch sehen muss. Also auch da waren wieder hunderte Leute ohne Masken. Zudem hatte man eigentlich seit irgendwie einigen Jahren, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren, am Mount Rushmore keine Feierlichkeiten mehr stattfinden lassen, kein Feuerwerk, weil es da die Gefahr des Waldbrandes gibt. Da hat natürlich Trump gesagt, was ist denn so Waldbrand? Also das ist ja jetzt nicht so schlimm. Es fand dann trotzdem statt. Die Rede war eine Offenbarung an alle, die wirklich irgendwie noch möchten, dass die Gesellschaft zusammengeführt wird. Also da ging es dann auch nur gegen die Black Lives Matter-Proteste, zu denen wir auch gleich noch kommen. Das war wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz schlimm zu sehen. Und selbst bei Fox News war auch da keine absolut begeisterte Berichterstattung. Die einzigen, die weiterhin Trump auch medial die Stange halten, ist das neue Netzwerk oder das neue Medienportal One American Network, OAN, die eigentlich auch nur zu dem Zweck gegründet wurden, Trump eine Plattform zu bieten. Also die versuchen sich nicht mal mehr, wie Fox News ja zumindest irgendwie halbwegs an kritischem Journalismus, der dann vielleicht nicht kritisch ist, sondern die versuchen einfach Trump so eine Art eigenes mediales Sprachrohr zu geben, das nicht Twitter ist.
Wie eigene Pressesprecher, reichlich Pressesprecher.
Und dieses Netzwerk steigt natürlich gerade sehr an, gerade so in diesem Kosmos der Trump-Supporter. Wird das viel konsumiert und das ist natürlich auch eine Gefahr, denn ich meine, Fox News hat man schon immer als schwierigen Einfluss gesehen in der US-amerikanischen Politik, wenn jetzt noch sowas dazu kommt.
Das stimmt und Trump hat ja auch getwittert irgendwie, er ist mit Fox News nicht mehr so ganz begeistert. Er habe die Befürchtung, die wollen gar nicht, dass er gewählt wird, also es wird nicht mal mehr der Anschein gewahrt, dass er da irgendjemanden als unabhängigen Journalisten sieht und das ist natürlich tragisch. Und jetzt setzt er eben auf dieses One American Network.
Ja, er wirbt da auch fleißig für. aber das ist schon auch ganz spannend, weil man jetzt auch innerhalb der Republikaner oder eigentlich der Trumpianer eine gewisse Tendenz erkennt, dass die eigene Echokammer, die man sich baut, vielleicht am Ende doch zu beschränkt ist. Es gibt nämlich jetzt auch ein neues Social Media, einen neuen Social Media Anbieter, Parler, heißt der.
Oh, das habe ich noch nicht gehört.
Parler wirbt damit, dass es ein Free Speech Network sei. Also anders als Facebook und Twitter, die ja neuerdings ein bisschen kontrollieren, dazu können wir ja gleich nochmal kommen, sagt Parler eben, sie kontrollieren überhaupt nicht und bieten halt, da kannst du alles schreiben, was du willst. Da wird überhaupt nichts gecheckt. Was dazu geführt hat, dass es unter Trump-Supportern sehr, sehr beliebt war. Und man jetzt aber so langsam merkt, ja Moment, aber da ist ja sonst gar niemand. Und jetzt hat man ein bisschen Angst, dass man quasi diese wahnsinnige Präsenz, die ja im Internet stattfindet, also über alle Portale hinweg, von eben diesen ganzen Rechten, wenn die sich jetzt aber zurückziehen in ihr eigenes Netzwerk, dann ist das natürlich dort alles irgendwie ganz schlimm. Aber es schafft nicht mehr diesen Übersprung in die in Anführungsstrichen richtige Welt. Wobei man jetzt auch fragen muss, ob Twitter und Facebook die richtige Welt sind. Aber ja, ein bisschen mehr. Und ebenso wie das One American Network ist natürlich auch das jetzt nochmal eine viel nischigere Kammer, als es Fox News und Twitter sind, wenn du jetzt plötzlich solche Subsidiarangebote nutzt. Und auch da kann man vielleicht sagen, dieses immer weiter Radikalisieren führt dann vielleicht auch in den USA dazu, dass man eben nicht mehr die gemeinsamen Netzwerke nutzt.
Das heißt also, so schlimm es ist, die bleiben dann unter sich und erreichen aber eben nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung. Jetzt hast du schon kurz Twitter und Facebook angesprochen, denn da ist auch einiges passiert. Twitter markiert jetzt Tweets von Donald Trump. Ich glaube, bei dem einen ging es tatsächlich um den Aufruf zur Gewalt, der kommentiert wurde. Und der andere war, dass er gesagt hat, Briefwahl führt zu Manipulation, beziehungsweise eine Wahl, in der viel Briefwahl stattfindet, ist manipuliert. Und daraufhin ist Twitter dann eingeschritten.
Da ist Twitter eingeschritten und hat den Tweet mit einem Hinweis verlegt, dass das inhaltlich so nicht korrekt war und hat dann verwiesen auf, das fand ich dann wieder amüsant, einen CNN-Artikel.
Ja, Facebook ist ein bisschen anders vorgegangen, denn die werden mittlerweile harsch kritisiert, am Anfang eben nicht solche Sachen, die Trump dort gepostet hat, irgendwie markiert zu haben, beziehungsweise gelöscht zu haben. Was ist da denn passiert?
Na, bei Facebook springen so langsam die Werbepartner ab. Denn nachdem Facebook ja wirklich ein ganz, ganz schlechtes Image bekommen, also auf verschiedene Weise bekommen hat, aber jetzt zuletzt nochmal mehr, weil sie eben überhaupt nichts da irgendwie kontrollieren, was da so passiert, haben verschiedene Konzerne inzwischen angekündigt, die Werbung von Facebook zu entziehen. Unter anderem Volkswagen.
Unter anderem Volkswagen, wobei ich jetzt gelesen habe, Facebook, die meiste Kohle machen die natürlich auch über mittelständische Unternehmen. Also das ist eine große Geste von einigen großen Konzernen und das wird denen auf Dauer auch wehtun. Sie haben jetzt ja ein bisschen reagiert, wollen da schärfer vorgehen, aber es ist natürlich auch für die Unternehmen eine Riesenwerbung. Und wir beide haben ja auch zumindest lang darüber diskutiert, ob das gut ist, wenn Twitter und Facebook Tweets von Donald Trump markieren, beziehungsweise wo man da genau die Grenzen zieht. Denn für mich ist das momentan noch so ein bisschen willkürlich. Also ich finde das richtig bei den Sachen, bei den Tweets, bei den Posts, wo das passiert ist. Finde aber nur sehr wichtig, dass es da eine klare Regelung geben muss und das dann nicht irgendwann dazu führt, dass Wahlkampf schwieriger wird, nur weil falsche Sachen manchmal gesagt werden, wenn es zum Thema zum Beispiel Arbeitslosigkeit geht, dass mal eine falsche Zahl genannt wird. Denn da müssen klare Regeln herrschen.
Da müssen klare Regeln herrschen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Twitter ist am Ende des Tages trotz allem eben ein privates Network. Also ja, es ist ein privates Unternehmen, es ist nun mal kein staatliches. Das heißt, das Regulieren ist gar nicht mal so einfach, in den USA insbesondere. Ja, das ist ja nochmal eine andere Art Rechtsraum, von dem wir da reden. Nur irgendwas muss sein, denn dass am Ende irgendwie Jack von Twitter entscheidet, was jetzt da steht, was legitim ist und was dann doch zu sehr gelogen ist, da wird es ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, die Info, dass Briefwahl zu einer manipulierten Wahl führen sollte, man weiß ja, wo das vorbaut, also was das Ziel von Trump hierbei ist, was er dann im November noch für Optionen hat, wenn er jetzt schon ein Jahr lang behauptet, das ist eh alles manipuliert. So, und dass da Twitter vorgeht und das irgendwie mit einem Hinweis unterlegt, finde ich gut. Weiß allerdings nicht, inwiefern das tatsächlich funktioniert. Also ich wüsste gerne mal, wie da der Effekt ist, ob tatsächlich Menschen dabei sind, die Trumps Ding lesen, sagen, oh, das kann ja nicht sein, was für ein Betrug, dann da draufklicken und die Wahrheit erfahren oder ob das eigentlich nicht so richtig passiert. Aber gut, das wird man wahrscheinlich nicht so richtig wissen. Nichtsdestotrotz, das große Fazit zu Trump, wie immer, er spaltet das Land nach Gutdünken und so gut, wie es ihm möglich ist.
Trump spaltet das Land. Das sieht man zum Beispiel auch bei der Black Lives Matter Bewegung seit dem Tod von George Floyd. Denn auch da, Trump versucht nicht mal irgendwie das Land zu einen, versucht nicht mal irgendwie darüber zu sprechen.
Überhaupt nicht. Er behauptet, es seien alles nur Antifas, die da demonstrieren würden und motiviert die Polizei, gewaltvoll dagegen vorzugehen. Seit Tag 1 hat zu jeder Eskalation, jedes Protestes in jeder Stadt beigetragen, hat die militarisierte Polizei reingeschickt, hat diese eine Situation gehabt, bei der einem ja wirklich ein bisschen die Luft weggeblieben ist, wo er die Protestanten mit Tränengas irgendwie da hat wegschaffen lassen, damit er vor so einer kleinen Kirche ein Foto mit einer Bibel machen kann, wo er ja sogar seine eigenen Alliierten der Evangelikalen ein bisschen mit verprellt hat, weil die gesagt haben, also die Kombination aus dem Bild, wir irgendwie nutzen Tränengas gegen unsere Mitbürger, um dann ein Foto mit einer Bibel zu haben, da konnten selbst die nicht mehr viel mit zu anfangen. Wo sie im Übrigen jetzt auch tatsächlich ein bisschen Schiss bei der Trump-Kampagne haben, dass sie diese Evangelikalen am Ende verlieren, weil die erkennen, ist Trump gar nicht religiös?
Oh, Überraschung. Also das könnte auch nochmal knapp werden, eben, dass die dann am Ende sagen, okay, dann lieber Joe Biden wählen oder gar nicht wählen nach den ganzen Nummern. Aber ja, dieses Fotoshooting da mit der Bibel, das hat mich wirklich an Diktatoren erinnert, ja, wie er da vorgegangen ist. Da hat er einfach ja friedliche Proteste wirklich mit Tränengas wegsprühen lassen, um dann eben dieses Mini-Foto zu machen, also völlig wirr und dann wieder zu gehen.
Und Trumps Rassismus ist so offensichtlich, ja. Also ich meine, als jetzt irgendwie die ersten Widerstände und Proteste gegen Corona-Masken-Auflagen passiert sind und die ganzen weißen Mittelstaatler mit Waffen in Parlamente gezogen sind, um zu demonstrieren, da hat Trump gesagt, ja, findet er gut, dass die für ihr Land eintreten. Und die friedlichen Black Lives Matter-Proteste, sagt er direkt, das sind alles radikale Antifas, die alles zerstören wollen und bla bla bla. Da kann man nichts mehr zu sagen.
Und auch bei der Mount Rushmore-Rede, über die wir ja eben schon mal kurz gesprochen haben, hat er ja auch gesagt, es ist wir gegen die und die, und damit meinte er eben die Black Lives Matter-Bewegung, die wollen unsere Statuen einreißen, wollen Amerika zerstören, wollen unsere Geschichte kaputt machen. Und er hat eben, er spaltet das komplette Land in verschiedene Gruppen und da ist sowas von gar nichts Einendes, beziehungsweise nicht mal der Schein, etwas einen zu wollen.
Man kann auch kaum noch glauben, dass das ja wirklich alles ernsthaft passiert. Ich meine, täglich 60.000 Fälle und alle tun so, als sei da nichts. Und das passiert so nebenbei. Es passiert irgendwie alles nebenbei. Und der Stress, gerade irgendwie US-Amerikaner zu sein oder US-Amerikanerin, die für Politik eintritt, die ein bisschen besser ist, das muss ja schlimm sein.
The leader of the free world.
Also wirklich eine ganz, ganz furchtbare Nummer. Aber man liest ja auch sehr, sehr viel dazu. Das heißt, viele unserer Hörer und Hörerinnen wissen das wahrscheinlich jetzt auch schon so ein bisschen, über das wir da gesprochen haben. Aber was sagt eigentlich Joe Biden zur Black Lives Matter-Bewegung?
Joe Biden sagt zumindest nichts Falsches.
Der hat gesagt, das könnte eigentlich sein Kampagnenslogan werden.
Ja, oder? Genau, aber vielleicht ist es eben genau jetzt so in der Zeit. Vielleicht ist es eben jetzt in der Zeit genau das Richtige. Ja. Er hat sich natürlich klar mit der Black Lives Matter-Bewegung solidarisiert, nicht mit einigen Forderungen wie Defund the Police, denn auch der hat natürlich viele Wähler, die konservativ sind, auf die er setzt. Und da hat er also gerade diesen Balanceakt zu vollziehen, diese Wähler nicht zu verprellen, auf der anderen Seite aber auch klar zu zeigen, auf welcher Seite er steht. Und er lässt eben auch viele andere Politikerinnen und Politiker, die sich vielleicht mit der Thematik besser auskennen, beziehungsweise auch Erfahrungen mit Rassismus in den USA gemacht haben, vertreten. Und die sprechen dann für ihn, legen seine Pläne in den Medien dar. Und deswegen würde ich jetzt sagen, er macht jetzt nichts besonders Tolles, aber er kommt da bis jetzt ganz gut durch.
Er macht es okay. Es gibt nur so halb was zu kritisieren, wenn es eben dann um die wirklichen systemverändernden Forderungen geht, die dringend notwendig wären. Da hält er sich zurück. Aber gut, wenn man das einbettet, wie du schon gesagt hast, da bleibt ihm auch wenig anderes übrig, wenn er am Ende dann doch zumindest die Stimmen haben möchte.
Ja, also Joe Biden wird sicher nicht das System verändern, aber er wird vielleicht stoppen, dass Donald Trump ist weiter zerstört. So kann man das vielleicht ganz gut sagen.
So schlimm das ist, aber das ist die Aussicht, auf die man hoffen muss. Dass es einfach nicht besser wird, aber aufhört, schlimm zu sein.
Aber apropos Joe Biden und die Black Lives Matter-Bewegung, gibt es denn da in Sachen Vizepräsidentschaftskandidaten was Neues, Kandidatin was Neues? Denn da wird die Forderung groß, dass Joe Biden eine schwarze Vizepräsidentschaftskandidatin auswählt, beziehungsweise der Prozess in diese Richtung geht.
Ja. Die Forderung ist jetzt im Rahmen der Proteste auch nochmal deutlicher geworden. Es gibt da weiterhin nichts Neues, einmal mehr. Er hat noch niemanden ausgewählt. Es gibt aber inzwischen immer mehr Kandidatinnen, die so in den Medien gehandelt werden. Also das sind teilweise Bürgermeisterinnen, die dabei sind. Das sind Abgeordnete aus den Bundesstaaten. Also da hat man inzwischen auch andere Levels, bei denen plötzlich Menschen eventuell berücksichtigt werden könnten, weil sie sich eben auch in der Bewegung engagiert haben. Und ich glaube, da kann es auf jeden Fall eine spannende Wahl geben. Mein Tipp ist weiterhin deutlich, dass es Kamala Harris wird, weil das, glaube ich, die sinnvollste Wahl wäre im Sinne einer erfahrenen Frau, die dann tatsächlich, sollte jetzt Joe Biden was passieren, sofort übernehmen könnte. Denn der Mann ist 78 und es ist ja schon auch der Plan, dass in 4 Jahren die Vizepräsidentin übernimmt. Von daher fände ich Kamala Harris immer noch eine gute Wahl. Aber ganz ehrlich, wenn es am Ende eine Bürgermeisterin aus einer Stadt werden sollte, das ist auch mal spannend, ja.
Ja, Kamala hat natürlich jetzt im Vorwahlkampf auch schon lange bewiesen, dass sie das könnte. Aber es gibt eben auch diese Bürgermeisterin aus Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Und die zeigt eben momentan diese Verbindung. Also sie schafft es irgendwie, sie schafft es als Bürgermeisterin, ihre Stadt durch die Corona-Krise zu bringen. Und gleichzeitig solidarisiert sie sich eben mit der Black Lives Matter-Bewegung und findet auch da die richtigen Worte. Also das könnte vielleicht doch dann etwas sein, wo man sagt, die hat aktuell exekutive Macht. Und zeigt eben, dass sie mit Situationen umgehen kann.
Dürfte auf jeden Fall spannend werden. Dann auch, jetzt mal in die Zukunft geblickt, sollte tatsächlich die Biden-Kampagne gewinnen, wenn in 4 Jahren dann eine schwarze Frau antritt. Es wäre ja auch mal Zeit, dass eine Frau an die Spitze der USA kommt. Und wissen wir, wann eine Entscheidung gefällt wird?
Also das Letzte, was ich gelesen habe in einem Artikel in der New York Times, war Ende Juli, Anfang August. Und ich glaube, dann wird es dann auch einfach Zeit. Denn momentan ist ja noch die Convention der Demokraten geplant für Ende August, die wahrscheinlich so nicht stattfinden wird. Aber bis dahin muss irgendeine zumindest virtuelle Lösung gefunden werden, wie man die Delegiertenstimmen dann auch Joe Biden zuordnen kann. Und da muss eine Vizepräsidentschaftskandidatin vorliegen.
Das kann man vielleicht auch noch kurz einhaken. In der Zeit seit unserem letzten Podcast hat Joe Biden auch in den Vorwahlen, die noch so ausstanden, die erforderlichen Stimmen bekommen. Das heißt, er hat jetzt auch rein rechnerisch gewonnen. Ja, also.
Man sieht ja, wie groß die Rolle der Delegiertenstimmen mittlerweile ist, wenn das nur noch so eine Randnotiz ist.
Man hat es auch wirklich nirgendwo gelesen, so richtig. Es war mal irgendwo so eine Seitennachricht. Moritz, zwei Sachen haben wir noch auf dem Tableau, zwei Kleinigkeiten, die wir zum Ende noch machen wollen und müssen. Eins wollen wir, eins müssen wir. Ich fange mal mit dem Müssen an. Kanye West, US-Präsident 2020, was sagst du?
Also wenn Kanye und Kim Wahlkampf machen, müssen sich aber sowohl Trump als auch Biden scharf in Acht nehmen.
Mit Elon Musk als Unterstützung.
Oh.
Der hat sofort gesagt, er unterstützt den Wahlkampf. Also kurz als Hintergrund, der US-Rapper und Milliardär Kanye West, seines Zeichens Genie und Wahnsinn zugleich, der auch eine lange Zeit lang immer mit Trump-Kappen rumgelaufen ist und großer Trump-Supporter war, bei dem es die überragende Szene im White House gab, als erstmalig in einem Gespräch Trump der weniger Verrückte war.
Ja, das stimmt. Und hatte nicht dann auch Kanye West irgendwie vor versammelter Presse sein Handy-Passwort eingegeben mit 6-mal der Null oder
Ja,
irgendwie
ja.
sowas?
Also ein verrückter Typ, aber eben schon lange politisch und sagt eigentlich seit sehr, sehr vielen Jahren, dass er mal als Präsident antreten möchte. Aber also, ich kann das nicht so richtig ernst nehmen. Wer aber tatsächlich mal was zu Kanye Wests Kandidatur und den politischen Hintergründen erfahren möchte, dem sei eine Folge aus dem Podcast Machiavelli empfohlen, ein Hip-Hop-Podcast, der sich vor langer, langer Zeit schon mal damit befasst hat, dass Kanye West immer Präsidentschaftskandidat werden möchte. Und die schlüsseln noch mal so ein bisschen auf, warum Kanye das macht, wie das irgendwie so reinpasst. Ich finde, man muss das ernst nehmen, weil ich die Befürchtung habe, der packt da am Ende Geld rein und tritt an. Die Gefahr ist natürlich, dass er Joe Biden die Stimmen wegnimmt, ja, denn das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und als Drittparteienkandidat zerstört man ja immer die Hoffnung der Demokraten. Aber ich hoffe noch, dass ihm das am Ende zu langweilig ist und er aufhört.
Ich glaube, das größte Hindernis am Anfang ist erstmal auf den Wahlzettel zu kommen, denn ich glaube, das scheint er nicht so ganz mitberechnet zu haben, dass man da rechtzeitig sich anmelden muss und die Unterstützerstimmen haben muss. Allerdings hätte Kanye West das vor 4 Jahren gemacht, hätte ich noch mit viel deutlicherer Sicherheit gesagt, nee, kann er direkt vergessen, keine Chance. Nach dem, was da jetzt die letzten 4 Jahre im Weißen Haus und wer da drin sitzt, passiert ist, würde ich sagen, die Chance ist immer noch gegen null, aber gegen ganz stark null. Aber sie ist so ein bisschen größer als damals.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und es würde mich am Ende nicht wundern, wenn da nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Kanye West neben Friedrich Merz beim G7-Gipfel sitzt und dann da schalte ich dann ab.
Mich würde auf jeden Fall nicht wundern, wenn am Tag nach der Wahl erstmal ein Album rauskommt, denn das ist jetzt die beste Promo, die es
Das ist
gibt.
tatsächlich die beste Promo, die es geben kann. Apropos gute Promo, es gibt auch gute Promo für eine gute Sache, die momentan im US-Wahlkampf stattfindet. Und das möchte ich allen Hörerinnen und Hörern ganz deutlich ans Herz legen. Folgt dem Projekt The Lincoln Project. Die machen, das sind ehemalige Republikaner oder eigentlich immer noch aktuelle
Immer noch
Republikaner,
Republikaner,
sind
ja.
Republikaner, die aber den Trumpism und Trump deutlich ablehnen, sind quasi Republikaner mit Gewissen. Das wurde gegründet unter anderem von einem der Wahlkampfstrategen von George Bush und mehreren, die da irgendwie Chefstrategen in verschiedenen republikanischen Wahlkämpfen waren, die gesagt haben, Trump, das kann auch die Partei nicht mehr, aber das kann das Land nicht ertragen. Und die seit einer Weile sehr viel Geld in die Kassen gespült bekommen und deswegen momentan fast täglich neue Videos raushauen über die verschiedenen Online-Kanäle. Also schaut mal bei YouTube, schaut aber gerne auch mal irgendwie bei Twitter rein, und Fernsehwerbung schalten.
Und die sind natürlich extrem glaubwürdig bei Wählerinnen und Wählern, die früher Republikaner gewählt haben, die vielleicht auch Trump 2016 gewählt haben, ihn aber gerade in seiner Art, das Amt zu führen, eben nicht gut finden, um das mal milde auszudrücken. Und das ist eben extrem glaubwürdiger, wenn das quasi andere Republikaner ihnen auch sagen, ihnen zustimmen und sagen, das kann man nicht machen, den kann man nicht mehr wählen, als wenn das jetzt Demokraten machen.
Und die Videos sind auch der Wahnsinn. Die sind so gut produziert, wirklich, da bleibt dir die Stimme weg. Also es gibt zum Beispiel eins, das ist, glaube ich, das Größte gewesen, was sie als Fernsehwerbung geschaltet haben in den verschiedenen, also erstmal auf Fox News, was natürlich schon Donald Trump wohl einen ganzen Tag vermiest haben soll, wo er einfach alle nur noch angeschrien hat, weil er so sauer war, indem sie eine Wahlwerbung aus den 80ern, Morning in America,
Ah ja.
Neu aufgesetzt haben mit Mourning in America. Das ist dann hinter dem O noch ein U gesetzt, also Trauern in America ist dann quasi der neue Begriff, und eben diesen alten Spot, der sehr, sehr erfolgreich war, neu unterlegt haben mit aktuellen Themen und eigentlich zeigen, Trump macht nicht America wieder great, sondern Trump zerstört das Land.
Stimmt, das ist ein genialer Spot. Ich erinnere mich jetzt auch wieder.
Wahnsinnig gut.
Und kleiner Fun-Fact hierzu: Einer der Gründer vom Lincoln Project ist George Conway und das ist der Ehemann von Kellyanne Conway. Und die kennen vielleicht einige sowohl vom Namen als auch vom Gesicht her, denn die hat damals das legendäre Interview gegeben, in dem sie von alternativen Fakten sprach und ist bis heute eine der größten Anhängerinnen von Präsident Trump, eine der wichtigsten Beraterinnen und ist auch im Wahlkampfteam dabei. Also da würde ich gerne mal am Esstisch Mäuschen spielen daheim.
Das dürfte spannend werden. Ich frage mich auch, ob da einfach das Thema Politik ausgeblendet wird, denn weiter voneinander entfernt kann man ja eigentlich in dem Zyklus da gerade gar nicht mehr sein.
Aber ist denn nicht alles politisch?
Das stimmt natürlich. Und mit diesem wundervollen Schlusswort verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen, und wir melden uns wieder, wenn wir uns haptisch das nächste Mal sehen und uns damit technisch hinbekommen, aber auch wenn mal wieder was passiert ist. Und ja, ich denke, in einem Monat könnte ja vielleicht mal wieder was gewesen sein.
Das
Also in
denke
dem
ich auch.
Sinne, schönen Tag und bis bald.
Ciao.